Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Horst Gretschi und heute freue ich mich über einen Gast im Studio, der aus Israel zu uns gekommen ist. Es ist Daniel Geppert. Er ist Pastor der King of Kings Community Church in Herzliya. Das ist eine jüdisch-messianische Gemeinde. Was das genau ist und wie es dazu gekommen ist, dass Daniel Geppert als Deutscher Pastor dieser Gemeinde geworden ist, diese und andere Fragen werden wir in den kommenden gut 45 Minuten klären. Herr Geppert, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Freue mich.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich einfach sehr, dass ich hier bei Ihnen im ERF sein darf.
Ja, Herr Geppert, Sie stammen aus Deutschland, ich habe das eben auch schon erwähnt, sind 2017 zur King of King Ministries gekommen, ich glaube seit 2019, dann in der Gemeinde in Herzliya. Und dazwischen liegt ja aber durchaus eine Geschichte, weil geboren sind Sie ja in Deutschland. Was ist da passiert? Wie sind Sie denn persönlich erstmal zum christlichen Glauben gekommen, denn ohne wird man ja auch kein Pastor.
Ja, also da muss ich jetzt einen größeren Bogen schlagen. Gebürtig komme ich aus dem Schwarzwald, Villingen-Schwenningen, habe dort die ersten 8 Jahre lang gelebt. Mein Vater war Pastor in der Liebenzeller Gemeinschaft dort in Schwenningen. Er und meine Mutter haben gespürt, dass Gott sie zu einem Schabbatjahr nach Israel führt und sind dann dort 1993, 94 haben dort gelebt, praktisch als Familie. Und das war ein Startschuss für uns als Familie allgemein, nochmal Israel ja, einen höheren Stellenwert, aber auch Verständnis zu bekommen. Seitdem waren wir dann immer wieder dort zu Besuch, Reisen. Ich habe angefangen, ja, auch mich in Schüleraustausche mit einzubringen, um die auch zu leiten teilweise. Es ging dann nach Weinheim. Ich habe dann die mittlere Reife gemacht, Realschule beendet, Ausbildung in Mannheim zum Bürokaufmann. Danach ein Jahr lang meinen Zivildienst gemacht, damals dann in Israel, in Tel Aviv. Das war dann auch nochmal so ein persönlicher Startschuss für mich, wo ich dann auch persönlich ja, Entscheidungen treffen konnte, die für mich passend waren. Kam dann zurück nach Deutschland, habe dann noch meine Fachhochschulreife gemacht, habe 2,5 Jahre lang versucht, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, musste dann aber selbst irgendwann mal den Stecker ziehen und sagen, entweder schmeißt mich die Uni raus, weil ich keine Versuche mehr habe in Mathe, oder ich gehe freiwillig, bin dann umgestiegen auf Personalmanagement. Also so einfach mal dieser Lebensweg. Es hat sich nicht unbedingt ja, viel darauf hinbezogen und gezielt, dass ich irgendwann mal Pastor, Prediger sein werde. Aber in dieser Zeit hat Gott gewirkt. Ich habe als junger Erwachsener, ich würde mal sagen 18, 19 Jahre, einfach mal selbst die Frage gestellt, warum, wenn ich irgendwann mal vor Gottes Thron stehen werde und Gott sagen würde, warum bist du nicht, ich sag mal, in vollzeitlichen Dienst eingestiegen oder noch dich verstärkt eingebracht? Was wäre meine Antwort gewesen? Das hat einfach den Prozess mal gestartet, in mir selbst ja, mich auch zu öffnen. Also ich glaube, man wartet immer auf den Ruf, aber wenn man dann ganz ehrlich ist, ist man dann auch wirklich bereit, für diesen Ruf, diesen Schritt zu gehen. Der Ruf kam nach Beendigung meiner Ausbildung. Auch da habe ich die Abschlussprüfung. Ich habe sie bestanden, aber wirklich nicht so, wie ich es mir das vorgestellt habe. War dann auch relativ enttäuscht. Habe abends die Bibel aufgeschlagen und ich komme zu Matthäus 10, Vers 6 und 7. Und dort steht geschrieben, sondern gehet hin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels und predigt das Evangelium. Und dieses Wort sondern hat sich einfach sehr für mich, ja, eigentlich wie, das war wie es in mein Leben, in meine Situation ganz genau gesprochen hat. Und dann eben auch war schon ein Ruf, den ich da auch verspürt hatte. Bin dann aber auch nicht der Typ, der dann sagt, ich packe meinen Koffer und gehe jetzt Flugticket, gehe zum Flughafen und fliege nach Israel. Das hat dann trotzdem noch 7 Jahre gedauert. Als dann King of Kings meine Frau, die Kanadierin ist, angesprochen hat, da gibt es dann auch eine längere Geschichte, das muss man dann irgendwann abkürzen. Wir haben uns aber in diesem Krankenhaus kennengelernt, ein paar Jahre später, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe, kam ich noch mal ein paar Jahre später zurück für 2 Monate. Wir hatten dort eine Überlappung, von 5 Wochen und da hat es einfach Klick gemacht und anderthalb Jahre später waren wir verheiratet und hätten eigentlich im Kopf gehabt, uns in Kanada niederzulassen. Aber die Einladung von King of Kings in Jerusalem damals kam an meine Frau, ob sie sich nicht vorstellen könnte, dass wir ja, uns dort einbringen und die Leitung von der Kinder- und Jugendarbeit übernehmen. Also da ging es überhaupt nicht um mich. Die wussten, Jeline, meine Frau, ist jetzt verheiratet. Der wird halt dann auch mitkommen. Gucken, was wir mit dem machen. Uns wurde dann auch wirklich was draus. Und es war dann tatsächlich schon 2012, wo wir dann ja, nach Jerusalem, nach Israel gezogen sind. Und von dort ging es dann in unterschiedlichen Etappen weiter, bis wir dann ja, diesen kleinen Hauskreis 2017 in Herzliya übernommen haben.
Mhm. Sie leben dort in Herzliya mit Ihrer Familie. Sie haben auch noch 2 Töchter. Das Leben in Israel, wie hat das Ihren Glauben und Ihre Einstellung zum Leben generell verändert? Sie sind ja in Deutschland groß geworden, hatten immer schon einen Bezug zu Israel, haben Sie gesagt. Aber hat das Ihr Leben verändert, dann ganz in Israel zu leben mit Ihrer Familie?
Ja, also es hat mein Leben verändert, hat mein Glauben geändert in ganz unterschiedlichen Bereichen. Natürlich, wenn man, und das haben bestimmt auch schon viele Zuhörer erlebt, wenn man dann mal in Israel ist, einfach das Land zu sehen, die Distanzen, die, ja, also was es heißt, hochzugehen nach Jerusalem, den See Genezareth, also einfach das Ganze bildlich sich vorstellen zu können. Das Privileg hatte ich schon als kleines Kind, sage ich mal. Was es aber auch auf jeden Fall in meinem Glauben mich vorangebracht hat, war einfach auch, dass man aus seinem eigenen, ja, ich sag mal, Glaubensgemeinschaft, bei mir ist es Liebenzeller Gemeinschaftsverband, kommt man raus und man sieht, okay, da gibt es ja wirklich noch was ganz anderes. So war das dann auch in meinem Theologiestudium, das ich dann 2014 begonnen hatte, dass es einfach ja, ganz andere Ansätze auch gibt, wo man dann auch sagen muss, das muss ja auch gar nicht richtig sein. Vielleicht ist aber auch meins nicht unbedingt immer richtig. Und so hat mich das, glaube ich, schon sehr geöffnet und vorangebracht, sage ich auch mal, in meinem Glauben. Und natürlich glaubensmäßig war das dann auch schon ein gewisser Schritt, sage ich mal, für den ich eigentlich auch nicht, ja, für eine lange Zeit nicht bereit gewesen wäre, da alles aufzugeben. Die Karriere hat noch nicht wirklich begonnen, aber der Abschluss war zumindest da. Dann auch zu sagen, okay, wir gehen, meine Frau und ich, gemeinsam nach Israel, ohne zu wissen, ob da überhaupt ja, Geld ist für uns. Also wir mussten einen Spenderkreis aufbauen, den wir da damals absolut gar nicht hatten. Und dann die Frage, wie schaffen wir es, Miete zu zahlen, Lebensmittel zu kaufen, zu überleben? Und das war schon auch ein großer Glaubensschritt für uns. Wir waren Mitte 20, da noch keine Kinder. Das war ein Risiko, hätte es nicht funktioniert, wären wir halt wieder zurückgekommen. Aber es war ein Glaubensschritt, glaube ich auch, den wir gehen mussten und wo ich ja eben auch als sicherheitsorientierter Mensch da auch mal ja, neue Wege gehen musste.
Mhm. Sie haben ja gesagt, Sie haben dann ein Theologiestudium auch nochmal angefangen. Muss man ja, wenn man dann letztlich auch Pastor einer Gemeinde sein will, das war ja nochmal ein Neustart für Sie im Grunde.
Das war ein Neustart. Ich habe das dann auch während meiner Arbeit schon bei King of Kings begonnen. Als wir auch schon, die Ella, unsere älteste Tochter, wurde da wahrscheinlich kurz vor ihrer Geburt, würde ich sagen, habe ich damit begonnen. Das ging dann 3 Jahre lang in einer Universität in Amerika, Liberty University. Das war ein Online-Studium, 100%. Und viel lesen, viel schreiben. Ich habe das auch, wie gesagt, genossen, einfach weil es da auch nochmal andere Einblicke gab. Und war ein interessanter Weg. Natürlich anders, als wahrscheinlich so der traditionelle Weg ist. Aber es war wichtig, einmal für uns, wir hatten auch keine Pläne damit. Ich wurde dann später gefragt, was ich damit vorhab. Ich wollte bereit sein für das, was Gott mit uns plant und machen möchte. Und ja, ich glaube, das war einfach auch sein Weg und es war ein spannender Weg und hat sich dann auch ja, so positiv und strategisch ergeben, weil wir dadurch konnte ich ordiniert werden hier in Deutschland im LGV und damit mit der Ordinierung konnten wir überhaupt erst ein klerikales Visum in Israel beantragen, mit dem wir bis zum jetzigen Zeitpunkt auch noch in Israel sind. Also das eine hat das andere ergeben und hat es auch ermöglicht, dass wir immer noch in Israel sein können.
LGV, Liebenzeller Gemeinschaftsverband, für die, die die Abkürzung jetzt nicht kennen, aber Ihre Frau ist Kanadierin, Sie sind jetzt Deutscher, Sie leben und arbeiten jetzt schon sehr lange in Israel. Als Deutscher in Israel, ist das anders, als wenn Sie jetzt US-Amerikaner wären oder Australier, Spanier oder jetzt selbst bei Ihrer Frau? Ist das ein Unterschied?
Es ist sehr anders, wenn man Deutscher ist. Also als Tourist würde ich sagen, gar nicht mal so unbedingt. Aber man merkt es dann, wenn man zum Beispiel, ich kann das Beispiel erzählen, mit meinen Kindern in der Schule. Jedes Jahr feiert oder gedenkt Israel den Holocaust und den Verstorbenen, den Ermordeten. Und das wird natürlich thematisch in der Schule bearbeitet und es geht in der ersten Klasse los. Und so war das eben auch bei meinen Töchtern. Und in dieser Vorbereitungszeit hat dann auch meine jüngste Tochter war damals in der ersten Klasse, also 6 Jahre alt. Und ihre Schulfreundin hat sie gefragt, ja, wenn du jetzt Deutsche bist, hat dein Vater auch Menschen ermordet? Und dann stand sie erstmal komisch da und hat gesagt, nein. Aber als Sechsjährige das dann erstmal die Frage aufzunehmen, den Kontext zu verstehen, war natürlich auch schon sehr schwierig. Und ja, wir haben dann einfach auch mit der Mutter mal gesprochen, haben das dem Lehrer gesagt, nicht, dass wir das andere Mädchen in ein schlechtes Bild drücken möchten, aber es gehört halt einfach, vor allem wenn man eine Deutsche in der Klasse hat, vielleicht einfach dazu, die komplette, auch nähere Geschichte zu erzählen, wie Deutschland mittlerweile einfach auch ja, ein großer Unterstützer und Freund des Volkes Israels geworden ist. Meine Kinder haben den Vorteil, dass ich ihnen auch sagen kann, heute oder in dieser Woche ganz speziell bist du eher Kanadierin als vielleicht Deutsche. Da kommt man dann vielleicht nochmal ein bisschen, ja, dann wird es nicht ganz so intensiv, weil man schon einfach komisch dasteht. Auch in der Schule wird die Nationalhymne relativ regelmäßig gesungen bei Veranstaltungen. Da singen meine Kinder mit, also die fühlen sich auch als noch auch, also vom Kopf her haben die 3 Staatsbürgerschaften, okay. Deutsch, Kanadisch und Israelisch. Die israelische haben sie nicht, aber sie singen die mit. Aber wenn ich dann auch dabei stehe, hat mich auch jemand schon angesprochen und gefragt, der hat es gemerkt, dass ich nicht mitsinge. Und einmal kann ich sie nicht fließend. Ich könnte vortäuschen, mitzusingen. Aber die Übersetzung, wenn man sich das mal durchliest im Deutschen, es passt ja gar nicht auf mich hinzu. Also der ganze Text, da kann ich mich ja gar nicht, da bin ich einfach nicht Teil dessen. Und auf der anderen Seite will ich aber auch als viele oder Menschen wissen einfach auch, dass ich Deutscher bin. Ich weiß auch, ich will denen ja auch nicht unbedingt wehtun, dass der Deutsche, der gar kein Israeli ist, eine Nationalhymne mitsingt. Ich weiß auch nicht, wie das immer angenommen wird. Also von daher, da gibt es so ein paar Dinge im Alltag als Deutscher, die man jetzt mehr mitbekommt, wenn man dann wirklich dort lebt.
Mhm. Momentan sind Sie ja jetzt hier in Deutschland, sonst könnten wir uns auch gar nicht hier im Studio in Wetzlar treffen. Was genau machen Sie eigentlich dann hier, wenn Sie nicht gerade Pastor in der Gemeinde in Israel sind?
Das ist eine gute Frage. Also die Termine sind meistens um größere Konferenzen oder Tagungen dann terminiert. Ganz aktuell jetzt bei dieser Reise, wir haben vom AKI unsere Süddeutsche Israel-Konferenz diese Woche. Und drumherum gucke ich dann immer, dass ich 1-2 Wochen noch hier bin und dann zum Beispiel in anderen Gemeinden predige. Aber auch, ich war jetzt auch diese Woche in Seniorenkreis, war dann später in Teamkreis. Also bin da aktiv in Gemeinden involviert, um zu predigen. Das kann über einen ganz bestimmten Text sein, das kann über Israel sein, das ist dann auch noch verbunden mit Berichten von unserer Arbeit. Und da gibt es dann ja meistens so aber feste Termine, um die wir dann diese Reisen bauen. Das sind immer zwei Wochen in der Regel, manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Aber es ist auch immer wieder schön, ja, zurück in die Heimat zu kommen, da ein bisschen Abstand, wenn man Leuten, nehmen wir natürlich auch Arzttermine wahr, wenn man dort, man kann einfach freier reden, man bekommt Hilfe und muss nicht für alles kämpfen, was in Israel vielleicht öfter so der Fall ist. Also einen Kundenservice gibt es in Israel nicht. Und da erwische ich mich dann einfach auch manchmal, wenn ich hier mit Leuten am Telefon bin, wie ich mich da überschwänglich bedanke, nur weil mir jemand einen Termin gegeben hat oder geholfen hat.
Ja. Okay, ja, merkt man gleich Dinge, die einem hier gar nicht so kämen, aber wenn man in Israel lebt, dann erlebt man das natürlich auch hautnah. Wenn Sie jetzt hier in Deutschland sind, unterwegs sind, eben in Gemeinden, in verschiedenen Kreisen, aber auch so ganz normal, wie nehmen Sie denn hier in Deutschland die Stimmung in Bezug auf Israel zurzeit wahr? Kommt da was bei Ihnen an, wo Sie sagen, okay, da muss ich erstmal drüber nachdenken?
Ja, also allgemein kann man schon sagen, vor allem in den Gemeinden, die Menschen stehen hinter Israel. Aber ganz aktuell, wenn es auch um den Gazastreifen geht und so ganz spezielle Entscheidungen, die auch von der Regierung getroffen werden, da geht es natürlich auch unter uns Christen in ganz unterschiedliche Richtungen. Da sagen die einen, okay, wir stehen voll dahinter, dass Israel da mit aller Gewalt auch reingeht. Und andere sagen, also es ist ja schon eigentlich zerbombt, muss man da jetzt noch mehr tun? Die Fragerunden sind dann auch am Abschluss von Vorträgen, jetzt nicht, dass man sich da die Köpfe einschlägt, aber man hört das auch schon von diesen, innerhalb von dieser Gruppe und Teilnehmern von diesen Gesprächen dann eben auch, ja, wirklich ganz unterschiedliche Meinungen kommuniziert werden. Also das ist bei Israel grundsätzlich, das ist das Schöne, ich glaube, wir haben das Grundverständnis verstanden, aber dann natürlich, wenn es in politische Richtungen geht, ich glaube, das ist so, der eine Punkt ist ja bei uns in Deutschland innenpolitisch genau das Gleiche, da geht es dann natürlich da auch in alle möglichen Richtungen, wie es auch dann in Israel ist. Auch in Israel steht nicht jeder hinter den aktuellen Entscheidungen, die getroffen werden, und es gibt Demonstrationen pro und contra für die Regierung oder gegen die Regierung.
Das ist auch etwas, was hier zum Beispiel in den Medien durchaus transportiert wird und auch schon vor einigen Jahren auch, ist halt eine ganz normale Gesellschaft, wie alle anderen auch. Die sind auch nicht alle zufrieden mit ihrer Regierung. Ist, glaube ich, in jedem Land der Welt letztlich so. Umgekehrt mal gefragt, wie ist das, wenn Sie jetzt in Israel sind, bekommen Sie da mit, was hier in Deutschland in Bezug auf Israel passiert? Oder ist das dann eher so, wenn Sie jetzt die paar Wochen hier sind, dann kriegen Sie das mit? Aber wie ist das so? Guckt man von Israel nach Deutschland und fragt sich, was machen die gerade? Oder wie geht's in der Beziehung?
Ja, also es wird schon, auch in den israelischen Medien wird es behandelt. Ich sage mal nicht, wenn die Nachrichtendienste da jetzt eine Aussage machen, dann schlägt es nicht gleich Riesenwellen. Aber es wird schon sehr darauf geachtet, was in der politischen Welt passiert, gesagt wird, und das wird dann eben auch an das Volk durch die eigenen Nachrichten weitergegeben. Und ja, vor allem dann eben aber auch, wenn Politiker in Israel zu Besuch sind, das ist natürlich, also es hat schon, der Stellenwert ist schon groß und es drückt sehr viel aus. Deutschland, aber dann auch Europa gemeinsam, was da passiert, was gesagt wird. Aber auch, was die allgemeine Situation der Bevölkerung hier in Deutschland aktuell ist und ja, wie ich sag mal, auch Antisemitismus in Deutschland und in Europa steigt. Also das ist ein Thema, das kommt immer wieder auf in den unterschiedlichen Nachrichtendienste und erschreckt auch. Also das Deutschland ist ein sehr beliebtes Reiseziel, zum Beispiel für Israelis. Vor allem Berlin. Berlin träumen sehr viele junge Israelis von. Und man kann es auch erleben, dass man da, wenn man in Berlin ist, dass man da öfter mal wieder Hebräisch hört. Also schon ein beliebtes Reiseziel, aber es schreckt momentan ab von dem, was hier auch geschieht.
Hm. Kommen wir mal auf Ihre Arbeit in Israel noch zu sprechen. Deswegen sind Sie ja eigentlich hier und das interessiert mich auch sehr. Die Gemeinde in Herzliya, in der Sie arbeiten, das ist ja eine Gemeinde, also die Stadt Herzliya, die liegt ja direkt am Mittelmeer. So eine knappe halbe Stunde Autofahrt nördlich von Tel Aviv. Also wer es einordnen mag, auch nochmal, das ist im Westen von Israel, relativ in der Mitte, also vielleicht ein bisschen oberhalb der Mitte. Mehr als 100.000 Menschen leben in Herzliya. Das hätte ich gar nicht gedacht, muss ich zugeben. Ich dachte, es wäre eine viel kleinere Stadt. Aber was würden Sie denn sagen, jetzt mal abgesehen von diesen geografischen Daten und Zahlen, was zeichnet die Stadt aus?
Also die Stadt zeichnet einfach mal einmal die Nähe zu Tel Aviv aus, aber auch und zusammen mit Tel Aviv ist es eine der Start-up-Städte. Also wirklich neue Unternehmen, vor allem im Hightech, neue Technologien, die da alle aufgebaut werden. Aber auf der anderen Seite ist Herzliya auch im Internationalen bekannt und beliebt. Die meisten Botschaften sind noch ansässig in Tel Aviv, aber Herzliya ist familienfreundlicher. Und deswegen leben sehr viele Familien von Botschaftsangehörigen bei uns in der Stadt. Die pendeln dann hin und her, wegen den kurzen Wegen ist das gar kein Problem. Von daher hat man einmal die Industrie, man hat Botschaftsangehörige, also von Botschafter bis Leuten, die im Büro arbeiten für die unterschiedlichen Botschaften. Und dann natürlich noch den, normalen Israeli, der jetzt zum Beispiel einfach mal nicht im Hightech-Bereich arbeitet und die hohen Kosten irgendwie, also die Lebenshaltungskosten, die sehr hoch sind, irgendwie stemmen muss. Also man hat da alles zusammen, alle vom Gehalt, vom Einkommen, diejenigen, die straucheln, denjenigen, die es sehr gut geht. Das ist so ein gesamtes Paket, das sich bei uns ansammelt.
Mhm. Ihre Gemeinde gehört ja zur King of Kings Ministries. Das ist eine größere Organisation, hat nicht nur die Gemeinde dort in Herzliya. Was ist denn das Anliegen von King of King Ministries? Wie können Sie das mal zusammenfassen?
Ja, also wir sind ein Netzwerk, eigentlich ein Verband von aktuell 16 Gemeinden in Israel. Die meisten davon sind selbst gegründet. Andere kommen jetzt über die Jahre hinweg zu uns und sagen, uns gefällt diese Gemeinsamkeit, die wir haben dürfen, die Gemeinschaft. Und sie genießen das auch einfach nicht auf ihrer eigenen Insel da Gemeinde zu bauen, sondern das auch mit anderen Menschen teilen zu dürfen. Unser Anliegen, ganz einfach ausgedrückt, ist, die Menschen in Israel mit der Liebe Gottes zu erreichen und sie zu Jesus Christus hinzuführen. Und ich sage einfach auch mal, nicht das Volk Israel und das jüdische Volk, sondern wirklich die Menschen in Israel, weil wir damit auch das arabische Volk, sage ich mal, mit einbeziehen möchten. Wir haben Gemeinden auch in diesen arabischen Ortschaften. Ich kann nicht zu viel drauf eingehen, ein bisschen aus Sicherheitsgründen, weil das halt mal ein bisschen,
versteht
man nicht ganz genau so viel drüber, aber das ist mir auch sehr wichtig, in dieser Zeit nicht nur zu sagen, wir sind hier für jüdische Israelis, sondern auch für arabische Israelis, aber auch für Palästinenser. Und in diesen Gegenden bauen wir auch Gemeinden. Wir sind aber nicht nur im Bereich von Gemeindebau und Gründung und tätig, sondern haben auch noch einen anderen Zweig, den wir einfach ganz einfach Dienste nennen. Und wir haben dann zum Beispiel in Jerusalem eine Suppenküche, wo wir zweimal die Woche 230, 240 Essen an Bedürftige weitergeben, verbunden auch noch mit einem Verteilungszentrum. Wir haben ein Familienseelsorgezentrum in mittlerweile 4 Städten im ganzen Land. Wir haben verschiedene Gebetshäuser. Und so hat sich wirklich über die letzten, wir sind jetzt seit, die Gemeinde in Jerusalem war der Anfang und wurde für 41 Jahren gegründet. Von daher dürfen wir da mittlerweile ja einen großen, relativ großen Fußabdruck auch ein bisschen hinterlassen. Nur mal, dass man einen kleinen Einblick hat oder ein Verständnis hat, wie das denn aussieht in Israel von der Größe her der Gläubigen, sage ich mal, an Jesus gläubigen Gruppe. Wir sind da bei Schätzungen von 25.000 bis 30.000 Menschen in Israel. Und da gehen wir einfach jetzt mal von 10 Millionen Menschen aus. Also wir sind bei 0,2, 0,3% in der Richtung angelangt. Und ist eine sehr starke Minderheit, die sich in allen Bereichen ausdrückt.
Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass Sie Pastor einer jüdisch-messianischen Gemeinde sind. Ich glaube, man muss den Begriff vielleicht nochmal erklären. Was muss man sich unter messianisch vorstellen?
Also messianisch, vor allem dann auch, messianisch kommt ja von Messias. Jesus ist der Messias, der Erretter und Erlöser. Aber Juden, die Jesus als ihren Messias annehmen, und das ist uns sehr wichtig, das zu kommunizieren, weil da ist auch innerhalb des Judentums einfach eine falsche Prägung drin. Die konvertieren nicht über zum Christentum. Und das ist auch so ein bisschen die Angst des Identitätsverlustes, wo sie sagen, ich gebe jetzt alles auf, ich schiebe mein Judentum weg und ich werde Christ, wenn ich Jesus annehme. Aber ja, wir sagen auch, Jesus ist nicht der erste Christ oder Petrus oder die Jünger sind nicht die ersten 11 Christen gewesen, sondern man lebt den jüdischen Glauben weiter mit allen Prophezeiungen und die sich dann zu einem gewissen Teil eben schon erfüllt worden sind. Und man wartet nicht noch auf das, ja, zumindest nicht mehr aufs erste Kommen Jesu, sondern jetzt mittlerweile auf das zweite Kommen Jesu. Und auf der anderen Seite warten alle anderen Juden noch auf das ja, Kommen des Messias. Also das ist uns sehr wichtig, weil das auch eine sehr große ja, Abschreckung ist. Eine der Abschreckungen für Menschen, Jesus anzunehmen, dass sie sagen, ja, dann bin ich ja Christ. Das hat dann auch nochmal diese Komponente im Hintergrund, dass ja damit, ja, viele sagen auch, man tritt zum Feind über, hat damit wiederum zu tun, dass einfach das Christentum jetzt nicht über die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende nicht immer eine glänzende Rolle gespielt hat mit Israel und dem Judentum und da schon auch sehr viel Verfolgung auch unter dem Kreuz stattgefunden hat. Also von daher, das ist eine ganz schwierige Situation manchmal mit diesen verschiedenen Eindrücken und Einblicken.
Sie haben über Herzliya gesprochen, wie vielfältig und bunt die Stadt ist. Spiegelt sich das auch in Ihrer Gemeinde dann wieder?
Ja, also wir haben 50% Israelis, die bei uns in die Gemeinde kommen. Die andere Hälfte, das sind meistens dann ja, Menschen aus aller Welt. Also von daher, da wird es dann auch wirklich recht bunt. Das hat natürlich einmal ist herkunftsrelevant, aber auch man sieht ganz andere und unterschiedliche ja, Traditionen, auch im Bereich des eigenen Glaubens und Ausdrucksweisen. Also auch da versuchen wir natürlich alles zu bündeln und nicht irgendwie eine Last aufzubauen, wo dann auch Menschen sagen können, also hier fühle ich mich nicht wohl. Aber dieser Teil Israelis zu erreichen, der ist in den letzten Jahren sehr groß gestiegen. Das ist auch unser großes Anliegen. Ich würde mal sagen, deswegen sind wir auch primär in Israel. Aber unsere Vision ist einfach, alle Kräfte zu bündeln aus dem Land, aber auch aus dem Ausland und dann gemeinsam die Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt zu erreichen.
Wie versuchen Sie das konkret umzusetzen? Also wie sieht das bei Ihnen im Gemeindealltag aus, dieses Ziel zu erreichen?
Das fängt einmal mit der Lehre an, aber dann eben auch mit also Menschen auf ganz unterschiedlichen Bereichen ihnen offene Wege zu gehen, auch ihren eigenen Gaben zu folgen. Also das kann zum Beispiel in einem ganz klassischen einer Verteilaktion sein. Da gibt es einige, die sich darauf spezialisiert haben, dass sie entweder mit Flyern oder einfach auch an den Strand gehen und versuchen, Menschen zu erreichen. Das sind ehrlich gesagt die wenigsten, das ist eine kleine Gruppe, aber es gibt's. Auf der anderen Seite, worauf wir uns als Gemeinde spezialisiert haben, ist, dass wir Veranstaltungen anbieten, die es Menschen einfach macht, zu kommen. Also das kann einmal ganz einfach ausgedrückt und eine einfache Veranstaltung, wo wir auch gar nicht groß von unserem Glauben per se reden, sondern einfach mal Menschen einladen. Das ist die Purim-Feier, die wir veranstalten. Interessanterweise in dem ganzen Buch von Esther fällt das Wort Gott auch kein einziges Mal. Nicht, dass wir uns jetzt deswegen daran halten, aber es ist eine Feier, wo man sich verkleidet, man feiert dieses Fest. Und was toll ist bei Israelis, sie sind einfach von Natur aus neugierig. Also die werden dann ihre Fragen stellen, wo bin ich hier, was tut ihr? Und so kann man diese Gespräche aufnehmen vor einigen Jahren, weil das auch ist ein großes Trinkfest, vor allem, also Alkohol, auch vor allem unter orthodoxen Juden. Da haben sich dann auch mal drei orthodoxe Juden alkoholisiert bei uns verloren. Ich weiß nicht, was sich die noch so dran erinnern konnten, aber einer unserer Israelis, der dann auch noch Kohen heißt, also ja, geht in die Richtung der Priesterschaft dann, der konnte ihnen wirklich dann auch nicht als internationaler Ausländer, sondern als Israeli, als Jude, messianische Jude von Jesus erzählen. Und bei einer Feier, wo das jetzt eigentlich gar nicht mal so der Plan ist, aber dann mit Passa geht es weiter. Das Passafest, was wir aktiv feiern, wo wir dann auch die Überleitung hingehen und hinnehmen, wo wir sagen, okay, wir feiern jetzt einen Auszug aus Ägypten, aber wir feiern eigentlich was viel Größeres, dass Jesus das Lamm Gottes für uns ist, der sein Blut gegeben hat für unsere Errettung, um nicht in den ewigen Tod, sondern das ewige Leben zu bekommen. Und da sitzen auch regelmäßig Menschen daran drin, die zum ersten Mal kommen, die diese Nachricht auch zum ersten Mal hören. Also da haben wir, glaube ich, durch das Jahr hinweg wirklich auch ein gutes Programm aufgebaut, was für uns authentisch auch ist, wo wir viele Menschen dann eben auch von unserer Gemeinde versammeln können, die dann sagen, okay, das ist was, wo ich dahinter mich auch sehen kann. Ich bin jetzt nicht jemand, der da auf die Straße vielleicht unbedingt geht, aber vor Ort zu sein, eine Veranstaltung anzubieten, das ist dann bei den meisten schon, liegt auch sehr auf dem Herzen. Also die meisten stehen auch, alle stehen eigentlich hinter dieser Vision und Mission, dass wir Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt erreichen.
Mhm. Sie haben ja gesagt, die unterschiedlichen Kulturen, Nationalitäten, die in Ihrer Gemeinde auch zusammenkommen. Eine Frage, ist das nicht auch eine Chance, wenn Sie jetzt auch sagen, es sind so verschiedene Kulturen und trotzdem schafft man es, sich in der Mitte zu treffen, weil wahrscheinlich die Mitte Jesus ist und das ist doch ein Signal nach draußen, oder?
Ja, es zeigt natürlich auch einmal, es ist ein Zeugnis und ich finde es einfach toll, auch in einem Gottesdienst oder in einer Gruppe von Gläubigen. Das ermutigt mich selbst, weil ich merke, okay, ich bin nicht der Einzige. Manchmal hat man ja solche Phasen vielleicht, also das ermutigt. Aber wie man eben auch sieht, Mensch, das sind nicht nur wir Deutsche, das sind nicht nur wir hier, sondern da kommt ja die ganze Welt, sage ich mal, zusammen aus wirklich allen Enden und Winkeln der Welt, die dann Gottesdienst feiert, die sich im Hauskreis trifft. Und da dann zu sitzen, okay, also das hat, da liegt, also ich sage jetzt mal aus der Perspektive eines jemanden, der nicht an Jesus glaubt, das kann ihn schon dazu hinführen und zu sagen, okay, nicht nur sind es viele, sondern wir sind jetzt aktuell bei 100 Gottesdienstbesuchern. Das sind nicht nur viele oder einige, sondern die kommen ja von überall her. Mhm. Das ist nicht eine einschlägige Richtung. Ja, und auf der anderen Seite diese Mitte zu treffen. Nicht, dass die Mitte vielleicht immer gut ist, aber in dem Sinn, dass sich Menschen dort schon sehr schnell wohlfühlen können. Das ist, glaube ich, schon uns ganz gut gelungen. Also Menschen, vor allem Familien, die fühlen sich bei uns schon sehr wohl. Wir sind eine relativ junge Gemeinde vom Altersdurchschnitt, haben samstags 30 bis 40 Kinder rumrennen. Also es ist spannend.
Mhm. Ja. Nun haben wir zwei Dinge noch überhaupt nicht angesprochen, die müssen wir aber eigentlich ansprechen, wenn wir über Israel sprechen. Ich denke, wenn wir dieses Gespräch jetzt vor 2 Jahren geführt hätten, dann wäre das nochmal ganz anders. Aber jetzt hat es den 7. Oktober 2023 gegeben, diesen entsetzlichen Terrorangriff der Hamas auf Israel mit all den Folgen, die das jetzt nach sich gezogen hat. Sie haben vorhin erwähnt, dass King of King Ministries ja auch schon vor Jahren arabischsprachige christliche Gemeinden gegründet hat, dass sie in Gebieten auch arbeiten mit palästinensischen, arabischen Christen zusammen, messianischen Christen in Israel. Wie war denn das vor dem 7. Oktober?
Vor dem 7. Oktober ist eine interessante Frage, weil vor dem 7. Oktober hätten wir wahrscheinlich über Corona gesprochen.
Das stimmt.
Und also ich sage das deswegen, weil Israel seit 5 Jahren sich eigentlich in keinem richtigen Rhythmus findet. Ja, die Beziehung mit, ja, ich sag mal, Palästinensern, aber auch Arabern, es gibt ja auch israelische Araber. Ich sag mal, die hat sich in dem Bereich nicht verschlimmert oder verschlechtert, vielleicht sogar eher gestiegen. Ja, wir können eigentlich sagen, dass sie, ich sag mal nicht, dass es zusammenhängt mit dem 7. Oktober, aber die Gemeinden in arabischen Ortschaften und Gegenden sind eher gewachsen.
Mhm.
Die Beziehung zwischen uns ist, also zwischen, ich sag mal, jüdischen und arabischen, an Jesusgläubige, das muss ich einfach ein bisschen komisch verklausulieren hier, die ist eher relativ schwach, hängt aber einfach vor allem kulturell und sprachlich damit zusammen und nicht wegen Hass. Also ist vielleicht auch nochmal, ich bekomme auch öfter die Frage gestellt, sind bei euch auch arabische Christen in der Gemeinde? Das ist einfach ganz selten der Fall in Israel. Hängt aber vor allem sprachlich zusammen. Die wollen ja auch, wie wir das dann auch gerne hätten, in einem Gottesdienst und Gemeinde, wo ich die Sprache, also was praktisch meine Muttersprache ist. Und es gibt ja genug auch arabische Gemeinden von daher. Aber die Beziehung ist eher neutral, sag ich mal, aber auch unter Arabern und Muslime man kann schon eigentlich von großem Wachstum sprechen, auch bei Veranstaltungen, die eher evangelistisch geprägt sind, kommen viele Muslime auch zum Glauben.
Mhm. Ja. Oh, interessant. Jetzt ist die Situation ja so, dass da ein Krieg ausgebrochen ist infolge des Ganzen. Der beeinflusst ja auch das Leben aller Menschen in Israel, egal wo sie leben. Wie ist das bei Ihnen konkret in Herzliya?
Also wir sind in der Mitte, also wir sind 70 Kilometer vom nördlichsten Punkt vom Gazastreifen entfernt. Wir sind 100 Kilometer vom südlichsten Punkt vom Libanon, wo ja dann auch wieder mit der Hisbollah die Angriffe gestartet oder ja vorgingen aus dem Libanon heraus. Also von daher, wir sind, ich sag mal, einmal geografisch in der Mitte, aber halt dann allerdings mit einem der Hauptziele für Raketenangriffe, was Tel Aviv ist. Also wenn Tel Aviv beschossen wird, dann wird auch Herzliya beschossen. Also es ist einfach so, liegt einfach so eng beisammen. Ja, der 7. Oktober, der hat einfach auch bei uns in der Gemeinde, ich sag mal, vieles verändert. Alles verändert in den ersten Monaten, dass man einfach auch mal, also einmal 7. Oktober Schockstarre, man weiß auch gar nicht, also es hat ja auch Tage gedauert, bis man verstanden hat, wirklich was, welche Größe dieser Angriff dann auch angenommen hatte. Wir selbst als Familie, meine Schwägerin, die Schwester meiner Frau, sie hat einen Israeli geheiratet und wohnt auch in Israel mittlerweile. 10 Kilometer vom Gazastreifen entfernt in der Ashkelon-Gegend. Also das Persönliche kam auch noch dazu, dass die eigentlich konstant Raketenbeschuss hatten oder sogar Terroristen kurz vor ihrer Haustür hatten. Wir haben uns natürlich dann auch schon auch gefragt, was können wir als Gemeinde tun? Was ist unsere Aufgabe? Wir sind eine Gemeinde, wir sind ja, es ist keine soziale Einrichtung, wo wir auch keine Kontakte in dieser Richtung hätten. Und das war dann ein großes Anliegen für uns. Und durch meine Schwägerin kamen wir dann in Kontakt mit verschiedenen Koordinatoren von verschiedenen Ortschaften um den Gazastreifen rumliegend. Und da war dann schon zu verstehen, es fehlt eigentlich an allem, an Lebensmitteln, es fehlt an Generatoren. Und man hat gemerkt, die ganzen Ortschaften, die waren für solch einen Notfall und sie waren einfach gar nicht vorbereitet. Also schon auch eher eine größere Überraschung für uns, vielleicht auch für sie selbst. Man hat eigentlich einfach damit nicht gerechnet. Und wir konnten diese Menschen dann auch helfen mit Lieferungen in allen möglichen Bereichen. Und es war ein großer Segen für uns. Hat uns als Gemeinde auch wiederum, ich sag mal, einmal zusammengebracht, aber dann auch ein bisschen einen Sinn wieder ergeben. Auf der anderen Seite, ja, konnten wir wirklich da auch ein bisschen unsere Dankbarkeit und die Liebe ausdrücken. Nicht nur unsere Liebe, sondern und nicht nur Gottes Liebe, sondern auch die Liebe der Nationen, die zumindest zum damaligen Zeitpunkt noch sehr stark hinter Israel stand. Und ja, wir durften einfach weitergeben, Mensch, es beten Menschen für euch in aller Welt. Ihr werdet geliebt, auch wenn das jetzt in dieser aktuellen Situation gar nicht so aussah. Ja, es war wirklich dann so, im ersten halben Jahr, wir sind eigentlich einmal in der Woche in Richtung Gazastreifen gefahren haben. Wir haben glücklicherweise einen Van von unserer Gemeinde, den nehmen wir, um Leute abzuholen, samstags vorm Gottesdienst. Aber der wurde dann halt vollgepackt mit ganz unterschiedlichen Gütern, sage ich mal. Ja.
Das ist ja schon eine ganz besondere Situation. Wie machen Sie das in Ihrer Gemeindearbeit? Thematisieren Sie das auch? Da hat man ja so Begriffe wie Hass, Unversöhnlichkeit, das schwebt ja alles im Raum. Gerade Kinder, Sie haben ja erwähnt, Sie haben zwei kleine Kinder, die stellen ja wahrscheinlich auch Fragen. Die kriegen das ja auch alles voll mit. Welche Hilfestellung können Sie da geben?
Ja, einmal natürlich als Eltern. Es war jetzt auch nicht der erste Angriff, den wir erlebt hatten. Das Ausmaß war natürlich wesentlich größer, aber man bekommt die Frage gestellt, wie sieht eine Rakete aus? Da muss man dann erstmal erklären, was eine Rakete ist, was kann eine Rakete machen, warum müssen wir jetzt in den Schutzraum? Also das ist natürlich dann schon auch pädagogisch und vom Eltern, ja, was da schon abverlangt wird, was eigentlich nicht der Alltag sein sollte. Und in der Gemeinde sieht es dann halt auch so aus, dass das dann nicht nur in unserer Gemeinde, sondern eigentlich durch die Bank in allen Gemeinden, vor allem junge Männer, aber auch Frauen, dann eingezogen werden in den Dienst der Armee. Also auf einmal fehlen dann in unserer Gemeinde 3-4 Männer. In anderen Gemeinden sind es dann aber auch wesentlich mehr, die fehlen dann. Also man betet ganz automatisch für die Soldaten und für den Schutz dieser Männer und Frauen. Wir nehmen sie ab und zu mal nach vorne und beten für sie. Man sieht dann aber auch Menschen in Uniform dann, wenn sie gerade auf Abruf bereit stehen. Nicht nur in Uniform, sondern haben dann auch noch das Maschinengewehr mit dabei. Aber gewöhnt man sich dran und viele haben das auch schon gesehen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass man da ein Maschinengewehr im Alltag sieht. Das ist dann doch schon weiter verbreitet. Hat man dann auch unabsichtlich vielleicht mal in der Busfahrt oder im Zug dann auf dem Schoß halb liegen. Ja, aber es macht schon was. Wir hatten auch einen Gottesdienst, wo mittendrin dann einfach auch der Sirenenalarm losging und die Rakete auf unsere Stadt abgeschossen wurde. War auch noch während dem Lobpreis, also man hat den Alarm gar nicht richtig gehört. Aber dann habe ich gesehen, also ich habe es auch wirklich nicht gehört, habe dann nur gesehen, wie Menschen ein bisschen nervös wurden und unser Team das dann auch gemerkt hat, die Handys, dann gibt es ja diese Apps, wo der Raketenalarm direkt angezeigt wird, hatte ich aber auch nicht. Und dann, das war das, was wir auch in den Bekanntmachungen auch immer wieder gesagt haben, zur Begrüßung gesagt haben, wenn irgendwas ist, Ruhe bewahren, wir haben eine Minute Zeit, das ist bei uns der Vorteil, wir haben eine Minute Zeit, Gazastreifen, meine Schwägerin hat 10 Sekunden Zeit und keinen überhaupt keinen Schutzraum in der Nähe von ihrem Ort oder von ihrem Haus, in dem sie wohnen. Und dann haben wir halt gesagt, Kinder jetzt erstmal in den Schutzraum und dann, aber es blieb sehr ruhig, die meisten sind auch nicht gegangen. Man dumpft etwas ab. Das ging mir dann vor 3 Wochen genauso, wo die Sirenen wieder losgehen. Dann dachte ich, okay, war kurz vor Schulstart, Schulbeginn an dem Morgen. Wir gehen mal langsam in den Schutzraum. Und genau an diesem Tag, wo ich es auch echt mal so ganz bewusst, also jetzt muss man keinen nicht hetzen. Und an dem Tag schlägt dann die Rakete dann doch wirklich ein im Flughafen von Tel Aviv, also 30, 40 Kilometer von uns entfernt. Die Wahrscheinlichkeit, vor allem wenn sie aus dem Jemen kommen, ist gering von den Houthis, dass sie was macht, aber man darf es einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Jetzt hat es in den letzten Wochen, Monaten ja so Bemühungen gegeben, zu einem Waffenstillstand zu kommen. Sah ja auch ganz gut aus. Dann hat man wiederum die Probleme gesehen, die da auch entstehen im Gazastreifen, wenn die Hamas eben Geiseln übergibt. Dann haben wir jetzt neuerdings wieder eine Eskalation der israelischen Armee in den Gazastreifen, aus Gründen natürlich, wenn man das sieht. Wenn Sie es erstmal betrachten, welche Hoffnungen haben Sie denn jetzt auch persönlich, auch als jemand, der als Christ in Israel lebt und dort die Botschaft von Jesus Christus weitergibt? Welche Hoffnungen haben Sie für die gegenwärtige Situation oder was wünschen Sie sich, wofür beten Sie?
Ja, einmal macht es uns die Bibel einfach, weil sie sagt, bete für den Frieden Jerusalems, bete für den Frieden Israels. Sie sagt, segne das Volk und du wirst Segen bekommen, das ist nicht meine Motivation, aber es gibt ja schon mal eine Richtung vor. Die Bibel sagt, liebe deine Feinde, bete für deine Feinde. Das ist, ich glaube, wir haben es vorhin ganz kurz angekratzt, aber das ist dann auch nochmal eine ganz große Herausforderung, weil dann sind es nicht mehr die Feinde aus, ich sag mal, die Nachbarschaft, wo man ein bisschen im Knatsch liegt, sondern das sind dann, ja, die schießen Raketen mit dem Ziel, einen umzubringen, sage ich mal ganz direkt. Was meine Hoffnung, also das ist einmal die Aufgabe, die wir als Menschen haben, die an Jesus glauben. Auf der anderen Seite, was ist meine Hoffnung? Hoffnung ist Friede, aber dann schwingt natürlich das realistische Bild auch mit. Und da ist einfach mein persönlicher Eindruck und da sage ich, ich bin Pastor, ich bin kein Journalist, ich bin kein Politiker, aber es wird schwer, da irgendwie mit der Hamas und das ist auch immer wieder sehr wichtig für uns, dass wir nicht sagen, die Palästinenser oder die Menschen im Gazastreifen, sondern ist die Hamas primär, die da einfach ihre Hände im Spiel hat und diesen Hass koordiniert, leitet und aufbaut. Aber wie bekommt man die Hamas raus, ist ja fast eigentlich gar nicht möglich. Das war eines der ersten Ziele von Israel. Aber ich glaube, auch der Staat Israel hat erkannt, dass das so einfach nicht wird und wahrscheinlich eher unmöglich ist. Ja, meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass Gott Herzen verändert. Und wir lesen das in Sacharja, wo eine Herz-OP praktisch stattfindet. Und ich glaube, das ist wirklich so das Einzige, also um dort ultimativen Frieden zu bekommen, muss Gott Wunder tun. Ich glaube, für diese Wunder können, sollen wir beten. Das sind Menschen im Gazastreifen, die großes Leid erfahren müssen. Auf der anderen Seite sind Soldaten, israelische Soldaten im Gazastreifen und da freut sich kein einziger, dass er dort ist. Also von daher, das sind diese zwei Welten, die da aufeinander prallen. Und die Hoffnung ist das eine. Hoffnung ist auch einfach, kann man auch einfach sagen, ein Waffenstillstand, dass die Geiseln hoffentlich bald wieder befreit werden oder ja, befreit oder ausgetauscht werden können. Diese Hoffnung, diesen Wunsch hat jeder. Aber wie geht es dann weiter? Ist wirklich die andere Frage, wenn der Gazastreifen wieder aufgebaut wird, wo sind wir in 10 Jahren, wenn da nicht ja, ein Wandel in der Gesellschaft vor sich geht, wo vielleicht auch der ganze Gazastreifen, alle Menschen auf die Straße gehen. Es gibt ja vereinzelt Demonstrationen, wo man dann aber auch wiederum hört, dass der Menschen dann ja misshandelt, gefoltert, getötet werden, die an diesen Demonstrationen teilnehmen. Also das hat ja auch mit dem eigenen Leben, die gehen ja ein Risiko ein, das wir auch gar nicht verstehen und begreifen können wirklich. Von daher, ja, also es muss eigentlich von der Gesellschaft kommen. Gott muss Herzen verändern, um wirklich da wirklich komplett etwas tun zu können. Ansonsten ist wahrscheinlich eher die Tragik an der Sache, dass wir in 10, 15 Jahren an einer ähnlichen Stelle stehen. Und ja, dieser Beschuss, der einfach auch regelmäßig die Jahre verteilt, alle 2, 3 Jahre wieder vorkommt, vor allem jetzt primär aus dem Gazastreifen, dass wir da wieder landen.
Das ist keine einfache Situation. Also Sie haben es sehr gut zusammengefasst, glaube ich. Also aus menschlicher Sicht ein Unding, eine Lösung zu finden. Gott muss Herzen verändern, kann Herzen verändern. Ja. Da glauben wir fest daran. Dafür beten wir auch hier in Deutschland, in Europa. Das weiß ich von ganz vielen Christen, denen Israel, denen das Heilige Land insgesamt am Herzen liegt und die Menschen, die dort leben, alle Menschen, die dort leben. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was liegt Ihnen noch auf dem Herzen? Haben Sie noch was, wo Sie sagen würden, das ist mir noch ganz wichtig, den Hörerinnen und Hörern das ERF weiterzugeben?
Ja, also ich bedanke mich an erster Stelle mal ganz auch für das Gebet, dass wirklich auch viele Menschen treu beten, für den Frieden Israels zu beten, für auch dann teilweise unseren Dienst zu beten. Was, wenn ich einfach nochmal auf unsere Gemeinde zurückgehen darf, würde ich gern einfach auch noch den Wunsch, den ich selber habe, weiterzugeben, dass ich noch gerne mehr die hebräische Sprache in unseren Gottesdienst, in unsere Gemeinde hineinbringen möchte. Unser Lobpreis ist aktuell zweigeteilt auf Englisch und auf Hebräisch. Wir arbeiten daran, dass das zumindest die englische Predigten übersetzt werden können, aber ich würde jetzt eigentlich auch, vor allem weil uns der Platz auch ausgeht, gerne an einen zweiten Gottesdienst noch dran denken und aufbauen, der dann komplett nur in Hebräisch stattfinden würde. Da fällt es entweder an Mitarbeitern oder an meinem Hebräisch, das einfach noch nicht so gut ist, dass ich auf Hebräisch reden kann. Aber wir erreichen, es gibt einfach noch eine größere Gruppe von Menschen, die das Englische eher abschreckt oder sie es einfach komplett gar nicht verstehen, die wir nicht erreichen in unserer Stadt, in unserer Umgebung. Und das wäre ein großer Wunsch für mich persönlich und ist ein großes Gebetsanliegen auch für uns als Gemeinde. Und von daher, da würde ich mich bedanken, wenn der ein oder andere auch einfach da mitbetet mit uns.
Ich sage an dieser Stelle vielen Dank an Daniel Gebhardt. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit viel Kraft, Weisheit, Gottes Segen, Bewahrung. Sie haben ja davon erzählt, auch Sie müssen damit leben, dass Raketen fliegen. Ja, Daniel Gebhardt war heute mein Gast in der Sendung Das Gespräch. Er ist Pastor der King of Kings Community Church, einer messianisch-jüdischen Gemeinde in Herzliya in Israel. Ich habe mich mit ihm über seine Arbeit in Israel, über die Lage vor Ort unterhalten, natürlich auch über seinen Werdegang. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen oder gar nicht von Anfang an gehört haben oder wenn Sie sie auch weiterempfehlen möchten, können Sie das gerne alles tun. Sie finden diese Sendung jederzeit in unserer Audiothek auf erfplus.de und dort unter der Rubrik Das Gespräch. Mein Name ist Jörg Gretschi. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Seien Sie behütet und gesegnet und wenn Sie möchten, auf Wiederhören hier bei erfplus.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.